Ein Zitat aus dem Roman Zitronen von Valerie Fritsch. Irgendwann holt die Vergangenheit jeden ein. Alles kommt wieder, nichts lässt einen los. Und wenige Zeilen weiter steht da, jede Befreiung kommt zu spät, aber im Augenblick ihrer Erfüllung ist sie prometheisch, überlebensgroß, gleißend bis zur Blindheit. Zitat Ende. Zitronen, so heißt der neue Roman von Valerie Fritsch. Die Autorin ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Romanheld August ist ein in die Welt geworfener Mensch, der eigentlich keine Chance hat, sich von seinem Schicksal vom prügelnden Vater und der gestörten Mutter zu befreien. Eigentlich ist das sehr trostlos. Gibt es da denn keine Aussicht auf Befreiung oder Erlösung? Obwohl es im Roman doch auch diese Momente gibt, dass alles gut werden könnte, aber dann geht doch alles schief.
Ja, es ist ein bisschen eine Geschichte geworden, die die Logik des Misslingens durchspielt. Ständig steht natürlich der Befreiungsschlag an und immer ist auch alles möglich, weil der Mensch in jeder Sekunde Gelegenheit hat, neu zu entscheiden. Aber die Rettung, sie beginnt, aber sie gelingt nicht. Von einem Glück geht's ins nächste Unglück und das ist manchmal auch typisch das Leben.
Von der beginnenden Rettung, die dann nicht gelingt, reden wir später noch. Also ich sprach von dem prügelnden Vater. Was ist das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Das ist eine perfide Form der Kindesmisshandlung, die die Mutter praktiziert. Was ist das?
Eine psychische Krankheit, die fast nur Frauen betrifft, die sich so äußert, dass Frauen ihre Schutzbefohlenen, meistens ihre Kinder, schwächere Menschen schwach halten, krank machen, vergiften, in einen Zustand der Abhängigkeit versetzen und sich dann aufopfern, um sie kümmern, sie pflegen, Bewunderung für dieses übergroße Muttersein empfangen, sich ein bisschen sonnen und sich selbst auch aufrichten an der Schwäche des anderen.
Also Ihr Romanheld, diese gestörte Mutter, der prügelnde Vater, da geht es um Gewalt, um Kindesmisshandlung. Was hat Sie an dieser Finsternis des Lebens interessiert?
Tatsächlich war mir Gewalt als Thema einfach wahnsinnig fremd und fern. Und ich habe es nicht gut verstanden. Also wollte ich ihm nahe kommen und so habe ich ein paar Jahre in der Recherche verbracht und 3 Jahre lang mit Mördern Kaffee getrunken, mit Gewaltopfern, mit Gewalttätern gesprochen, in Leichenhallen Besuche abgestattet und sehr viel Fachliteratur gelesen, um irgendwie einen Eindruck zu bekommen, warum es diese Welt hinter der Welt, die überall ist, überhaupt existiert.
Mit Mördern Kaffee getrunken, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Es waren sehr intime Gespräche, auf die man nicht gut vorbereitet sein kann. Sehr verwirrende und erschöpfende Nachmittage habe ich da verbracht. Es gibt gewisse Sätze, auf die kann man auch im besten Willen eben niemals vorbereitet sein. Wenn man einem Menschen gegenüber sitzt, der einem voll Freude und Begeisterung erzählt, er habe seine Ex-Frau hingerichtet und finde, das war die allerbeste Entscheidung seines Lebens, die konkrete Lösung zu einem Problem. Dann auch ist man selbst ein bisschen in einer Sprachlosigkeit gefangen.
Also wir stellen uns das ja immer vor, dass wenn jemand eine Strafe vollbüßt im Gefängnis sitzt, dass dann der Augenblick der Reue kommt und er sagt, das war alles furchtbar und ich bin da auf den falschen Weg gekommen und es tut mir alles unendlich leid. Aber diese Erfahrung haben Sie nicht immer gemacht.
Das ist sehr verschieden. Man muss sagen, es gibt ganz verschiedene Schicksale und auch ganz verschiedene Straftaten mit ganz verschiedenen Gefühlen. In diesem Fall hat der Mann tatsächlich gefunden, es war einfach das Schlechte zu tun, war das Richtige für ihn. Und davon wollte er auch nicht abrücken. Er hat auch keine Reue empfunden. Und weil er im Gefängnis immer so pünktlich war, wurde er auch 8 Jahre früher entlassen.
Also schon schockierend und macht einen auch ratlos.
Ja, und auch ein bisschen traurig hat es mich gemacht.
Nun, Ihr Romanheld, der hat ein vorgestanztes Schicksal. Der hat diese furchtbare Kindheit. Als Sie begonnen haben zu schreiben, war Ihnen das bewusst, dass es da quasi kein Entrinnen gibt? Diese Sätze, die ich zu Anfang zitiert habe, die stehen ja ganz am Ende.
Ja, ich wollte eine Geschichte schreiben, wo das eine das andere bedingt. Was zum Schluss rauskommt, weiß ich nie. Jedes Buch ist immer auch ein bisschen überraschend am Ende. Aber ich habe gewusst, es wird nicht gut ausgehen.
Gewalt ist ein Thema, die Finsternis im Leben. Und doch heißt Ihr Roman Zitronen. Das sind ja hell leuchtende Früchte. Zitronen sind ein Symbol des Südens, eine Form der Lebensfreude. Zitronen erhellen den tristen Alltag auch Ihres Romanhelden. Da gibt es dann durchaus diese Momente der Zärtlichkeit. Wie wichtig ist Ihnen das, diese Glücksmomente innerhalb der Biografie von August, die sonst von Gewalt geprägt ist?
Der Vollständigkeit halber ist sie natürlich ganz wichtig. Man muss jede Seite beleuchten und gerade die Zitronen stehen für eine Schönheit und auch die Suche nach der Schönheit, die Suche und der Wunsch nach einem besseren Leben. Alle Figuren, obwohl sie so unglücklich sind in diesen Situationen, hoffen ganz fest auf etwas, das besser ist für sie, auf etwas, das sie größer macht, auf etwas, das sie glücklicher macht, auf die große Liebe, auf das große Geld, auf das große Glück. Und das ist auch was sehr Schönes. Und so haben die Zitronen ein bisschen Hoffnung und auch ein bisschen Zärtlichkeit nicht nur in der Recherche mir, sondern dem Buch auch insgesamt gebracht.
Und diese Momente leuchten dann ja umso heller in all der Finsternis. Dieser Sommerurlaub, dieser wunderbare, diese Liebe. Ihr Romanheld erlebt eine wunderbare Liebe. Das sind umso hell leuchtendere Augenblicke, je finsterer das Tal ist, was um sie herum liegt, oder?
Und umso grausamer, wenn die hell leuchtenden Momente dann wieder auch zu Ende gehen.
Nun gibt es viele religiöse, auch katholische Metaphern in Ihrem Buch. Die Arche Noah kommt einmal vor, der heilige Antonius, zu dem man betet, wenn man was verloren hat. Weihrauchfässer, ein Fensterkreuz, das August, also der Romanheld, an das Kreuzzeichen des Priesters in der Kirche erinnert. Welche Rolle spielen denn diese Versackstücke aus dem katholischen Setzkasten?
Das hat sich einer inneren Logikfolge so ergeben, dass das Göttliche und das Spirituelle vielleicht in Momenten größter Verzweiflung, die diese Figuren erleben, immer wieder durchscheint und man nicht anders kann, als den Vergleich zu finden, wenn alle nicht nur wünschen, sondern manchmal auch beten müssen.
Die Natur des Beten, Sie sagten es gerade, die Natur des Betenden ist die Verzweiflung. Wenn etwas nicht mehr da ist, geht der Blick nach oben, ist ein Satz aus Ihrem Roman. Hat dieser Blick nach oben nicht auch etwas Tröstliches, auch im guten großen Sommer scheint der Himmel blauer, als er es je zuvor gewesen ist, heißt es auch. Ist das ein möglicher Trost oder ist das nur Schwindelei?
Natürlich ist es ein Trost. Man braucht immer jemanden, auch in Momenten der größten Dankbarkeit, an dem man sich irgendwie richten möchte. Der Mensch möchte ja nicht alleine bleiben. Und auch wenn er was sehr Schönes erlebt, dann möchte er irgendwo immer Danke sagen und sich nicht verhallen lassen, sozusagen auch in seiner Freude, dass die Welt mal schön ist.
Also es gibt diese schönen Orte in Ihrem Roman. Sprechen müssen wir unbedingt auch über die Garagenkapelle. Ein grandioses, so habe ich es gelesen, ein grandioses Art von Gotteshaus. Da hängen Weihrauchfässer im Halblicht von der Decke. Autoreifen strapeln sich an den Wänden. Eine Heiligenfigur beugt sich mit ausgebreiteten Armen zum Boden. Was hat es denn mit dieser Garagenkapelle auf sich, die ja auch eine Art Zufluchtsort ist?
Ich habe mir gegönnt, mir einen besonders schönen Zufluchtsort für August Rach zu entwerfen. Einen, wie ich ihn mir vorstelle, dass er voll Leben ist und inmitten dieser Siedlung mit verschiedenen Schicksalen gefüllt ist, von den Menschen selbst gemacht ist, ohne Institution und wo alle Tag und Nacht hingehen, sogar Zigaretten rauchen und sich dann das Wichtigste in ihrem Leben wünschen.
In der Garagenkapelle fühlte er sich sicher und für ein paar, da sind sie Zigarettenlängen am richtigen Ort. Das ist aber eine Mischung aus, Sie sagten, wo Sie Ihre eigene Liturgie entwerfen. Einmal ruft einer wild Schimpfwörter aus und die anderen sagen nach jedem Schimpfwort Amen. Aber da mischt sich ja die alte vorgestanzte Liturgie. Also es gibt ja Weihrauchfässer, es gibt dieses Amen. Das mischt sich mit einer neuen Form. Das ist ja quasi sehr kreativ, was die Menschen da machen.
Ja, ich glaube, es ist höchstpersönlich. Jeder nimmt das, was er braucht und was er kennt. Und wenn er etwas braucht, das er noch nicht kennt, da findet er sich's dazu. Und das stört an diesem Ort auch gar nicht.
Wäre schön, wenn es in jedem Viertel so eine Garagenkapelle gäbe, oder?
Ah ja, ich wäre auch ein Fan davon.
Dann gibt es in Ihrer Buch auch eine Schilderung einer Beerdigung, auch ein Gottesdienst wieder. Mhm. Der eine stehen gebliebene Uhr gleicht, mit der Sie das Dorf vergleichen während dieser Beerdigung. Und diese Beerdigung bringt diese Uhr wieder vorwärts. Da ist der Gottesdienst eine Art Abschiedsritual, das eine gewisse Notwendigkeit hat, um das Leben im Dorf wieder instand zu setzen. Habe ich das so richtig gelesen?
Ja, es ist eine gewisse Taktung und auch eine so große Zäsur, die den Menschen ermöglicht, weiterzumachen. Dafür sind ja auch all diese Rituale, auch die christlich Verbrämten natürlich da, dass sie einem irgendwie in der großen Unordnung des Lebens wieder Ordnung geben und man das Gefühl hat, man kann vielleicht mit ihnen einen Schritt weitergehen oder sogar abschließen.
Ja, und doch funktionieren diese Rituale, sie funktionieren heute nicht mehr. Auch in Ihrem Roman sind sie so im Hintergrund noch da. Die Mutter geht zum Beten in den Wald. August hat keine Ahnung von Gott, aber er findet, man kann nicht wissen, wozu es gut ist, auch diese Gunst zu erbitten, also er betet. Und das Amen, wie wir sagten, als Antwort auf lauter Schimpfwörter. Die Kirche hat irgendwo ausgedient, das Christentum auch, oder wie funktioniert das noch?
Ich glaube, es ist für viele Menschen ungenügend geworden. Es deckt viele Bedürfnisse, die es früher gab, nicht mehr in einer adäquaten Form ab. Und so suchen sich die Leute neue Ersatzreligionen. Man schaut rundherum und vieles ersetzt den großen Gottesbegriff von früher Für die einen ist es die gesunde Ernährungsweise, für die anderen das Klima oder ganz etwas Hochpersönliches. Es hat sich einfach individualisiert, würde ich sagen.
Aber doch haben in Österreich immer noch, gerade die Älteren haben noch eine katholische Sozialisation. Das ist in Österreich immer noch so. Wie ist das mit Ihnen und Ihrem Freundeskreis? Ist das noch ein Thema?
Ich bin dieser ganzen Art von Kultur vor allem über das Ästhetische verbunden, würde ich sagen. Also über das kulturell Tradierte, auch vielleicht das Philosophische daran. Aber auch diese wunderbare, dunkle Ästhetik von Kirchen und Gott und Sühne und den Figuren und den Gestalten und den kalten Gotteshäusern und was darin passiert. Diese Form der welthaltigen Künstlichkeit und auch der Bedrohung auf der einen Seite und der Erlösung auf der anderen, die haben mich immer beeindruckt, vor allem in einer künstlerischen Art.
Vor allen Dingen, weil es dort auch die Zauberei mit Worten gibt. Man spricht Worte und verwandelt Wirklichkeit. Eine Scheibe Brot wird zum Leib des Herrn. Das machen Sie als Schriftstellerin ja auch. Sie verwandeln ja auch Wirklichkeit durch Worte, oder?
Ich versuche es zumindest. Aber es ist ein sehr schöner Zaubertrick, dass man mit 26 Buchstaben auf der Welt fast alles machen kann.
Was bleibt denn am Ende? Was tröstet denn, wenn sich der Sinn des Lebens als einen Sinn zeigt, der von völliger Finsternis umgeben wird? Sie haben das Wort von Imre Kertész auch am Anfang gesetzt. Was tröstet?
Ich glaube, ganz altmodisch immer das Lieben tröstet. Das macht, dass alle Wege irgendwo hinführen. Und das ist sehr schön.
Vielen Dank, Valerie Fritsch. Zitronen, so heißt ihr Familienroman, der in die Abgründe der menschlichen Psyche oder soll ich sagen Seele schaut. Ein finsterer Roman, der aber in all der Finsternis Lichter umso heller leuchten lässt. Denn es gibt sie, die leuchtenden Zitronen, die Momente der Zärtlichkeit. Aber es gibt keine Hoffnung. Es gibt sie nur als Augenblicke, die wie ein kurzes Versprechen auf ein besseres Leben wirken und die in einem anderen Leben, einem, das nicht mit einer traumatisierenden Kindheit beginnt, Glück bedeuten könnten. Die Liebe sprachen wir gerade an. Zitronen, der Roman von Valerie Fritsch, ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 190 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.